So, das ist schon mal absolut fantastisch. Es geht also heute nachher, wenn wir ja, diese Menschen bestätigen durch eine Wahl, durch eine Bestätigungswahl, geht es letztendlich um den geistlichen Dienst. Hier werden Leute in den geistlichen Dienst berufen. Nun, letztendlich ist jeder, der Christ wird, ja, bekommt auch ein Gabenpaket mit von Gott. Ja, er bekommt irgendwas, das darf man entdecken und darin darf man dann dienen, darf man mithelfen in der Gemeinde am Reich Gottes. Also da ist man auch schon im geistlichen Dienst drin. So, und dann, wie gesagt, kann das halt sein, dass Gott einen Menschen anvertraut, ob das im Hauskreis ist, vielleicht als Ältester später, als Pastor oder als Gemeindeleiter. Manche Leute, ja, denen vertraut Gott ganze Bewegungen an, in Deutschland oder auch weltweit. Also das ist schon eine Herausforderung, das muss ich schon sagen. Hier jetzt immer noch, dass Jesus immer noch durchkommt und nicht man selbst. Das ist besonders dann schwer. Ich bin in einer Gemeinde für 10 Jahre gewesen im süddeutschen Raum. Eine sehr erfolgreiche Gemeinde, das muss ich schon sagen. Ja, das ist also ruckzuck, waren am Wochenende 4.000 Leute da über die Jahre, die sich versammelt haben in unterschiedlichen Gruppierungen und Gottesdiensten. Also eine Dynamik ohne Ende, ne? So, und dann, wenn das so ist, hat aber auch immer eine Gefahr, weil wenn du der Verantwortliche von so einer Truppe bist, dann wollen die Leute dich zum König machen, ne? Das ist immer so das Problem. Da muss man. Deshalb braucht man Leiden, wie wir das vorhin gehört haben von Klaus, unbedingt notwendig. Ein geistlicher Leiter, ja, der braucht einen oder zwei Dorne oder einen Stachel im Fleisch. Am besten permanent, dass man sich nicht erhebt. Also heute geht es um den geistlichen Dienst, das ist das Predigtthema. Was kennzeichnet denn nun einen geistlichen Leiter bzw. Leiterin im Unterschied zu einem weltlichen Leiter? Ich habe wirklich jahrzehntelang in der Automobilindustrie gearbeitet. Ich habe also eine Menge weltlicher Leiter kennengelernt, durfte dann auch einer werden. Aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil der nächste Aufstieg hätte dann geheißen für mich, wir wollen dich jetzt ganz, Frank, komplett, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand. Ja? Also die nächste Ebene, Frank, wenn du das möchtest, aber jetzt ganz. Auch Samstag, Sonntag oder so weiter, Junge, vergiss es. Ja, es gibt natürlich gibt's auch mal so freie Geschichten. Wenn man also richtig weit oben dann irgendwann mal als Bereichsleiter oder als obere Führungskraft ist, dann kann man sich den Urlaub sogar selber einteilen. Ist das nicht schön? Wenn man aber diese eine Woche Urlaub im Jahr dann nimmt, ne, dann werden aber die anderen sagen, Freund, kannst du dir das leisten? So, und deshalb verstehe ich das auch, dass denn diese Typen ganz gerne dann auch in guten Hotels und so weiter, die sind ja immer am Arbeiten, ne? Dann auch in so bestimmten Wellnesshotels absteigen, dass man einfach mal ein bisschen Entspannung hat, mit einem leckeren Häppchen zwischendurch. Ja, also ich kann es nachvollziehen. Obwohl, eins muss ich euch erzählen, ich habe eine Führungskraft mal kennengelernt, war auch sehr interessant. So, und irgendwann, finde ich immer ganz toll, wenn Leute ehrlich werden, hat man in dem Bereich seltener, ja, sagte derjenige dann zu mir, kurz vor seinem Ruhestand, dann darf man mal ehrlich werden, sagte, Frank, weißt was? Wo ich ihn gefragt habe, wie er denn jetzt Urlaub macht, ja, schön in so einem 5-Sterne-Hotel oder 6-Sterne-Hotel, die Asche hat, hätte er gehabt. Da sagt er, Frank, soll ich dir mal was verraten? Ich gehe auf den Campingplatz. Ich kann diese Hotels nicht mehr sehen. Und hier das Sahnehäppchen und da das Lackschnittchen und hier und da. Ich muss einfach mal auf den Campingplatz. Also ist interessant, ne? Okay, also. Unterschied zwischen einem geistlichen Leiter und einem weltlichen Leiter. Ich lese aus 1. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 4 bis 12, Auszüge daraus. Ja, wir blenden das mal einmal ein. So, und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, sondern wie wir, da spricht also Paulus von sich, von Silvanus und Timotheus, ja, von die also hier unter den Thessalonichern gedient haben, spricht er, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, so in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen. Weil ihr uns lieb geworden wart. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Also hier kriegt man schon Geschmack mit. Hier geht es um Muttersein, hier geht es um Vatersein, hier geht es um Liebe weitergeben. Und das bei Menschen, die der Paulus und so weiter eigentlich so gar nicht so genau kannte. Ne? Es waren zu Anfang fremde Menschen. So, schauen wir uns zuerst einmal Merkmale eines weltlichen Leiters an. In Vers 7 ja, von diesem Text, da gibt es ein Merkmal, wo es heißt, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Also hier ist erstmal der erste Punkt eines weltlichen Leiters, der hat gewichtiges Auftreten. Ich weiß noch, ja, ich bin ja im Trainingsbereich unterwegs gewesen, wo ich dann in dieser Trainingsakademie war, da musste ich immer mal wieder hin. Und diese Trainingsakademie hatte schon ein gewichtiges Auftreten. Es war nämlich die Trainingsakademie in der Automobilindustrie, die gewichtigste von allen. Ja, da sind alle Leute wie zu so einem Tempel gekommen, alle Trainingsmanager aus der ganzen Welt, und haben sich diese Akademie angeguckt. Benchmark. Also, das heißt, allein das Gebäude hat schon eine Sprache gesprochen. So, dann gehst du da rein in das Gebäude und du merkst schon, das war schon fast wie Groß Gloria, würde ich fast sagen. Ne? Du gehst da unten rein in das Gebäude und dann Licht durchflutet, sehr herrlich. Und dann siehst du aber, oben ist alles offen, ja, das erste Stockwerk. Und um dieses erste Stockwerk, da geht also ein Weg entlang. Und da oben sind die Gewichtigen, die Strategen. Unten sind die Operativen, die die Arbeit machen, die die Trainings machen. Oben sind die Trainingskonzeptler, die Chefs und so weiter. Und wenn du da durchläufst, siehst du auch, wie die oben langlaufen und runter gucken auf dich. Also das ganze Gebäude, wenn du da reinkommst, du musst nichts sagen, du weißt, du weißt auch, ob du zu den Operativen gehörst oder zu den Strategen, das weißt du da auch. So, und jetzt hatte ich den Vorteil, dass ich häufiger da oben mal sein durfte. Das ist schon mal was, ne? Gewichtiges Auftreten. So, und dann irgendwann werden das immer weniger Leute und immer weniger, wenn der Tag vergeht. Und irgendwann ist 19 Uhr, unten ist keiner mehr. Oben bei den Gewichtigen brennt noch Licht. So, und da ich auch, wenn ich da bin, länger gearbeitet habe, was soll ich im Hotel, ne? Kann ich auch da arbeiten, laufe ich dann oben den Gang entlang und dann kommt mir ein Chef entgegen, ein Gewichtiger. Ja, mit seinem Anzug, seiner Uhr, seine Schuhe, sehr wahrscheinlich alles ein Marktwert von 2000 Euro. Das ist in dieser Szene wichtig. Damit strahlst du auch was aus. Ja, also nicht nur schöne Klamotten, die müssen auch was kosten. So, und dann läufst du da so lang und dann merke ich schon, da kommt mir einer von den ganz Gewichtigen kommt mir entgegen. Und ich merkte schon, er richtet sich auf. Der Hahnenkamm, ne, der wird, schwillt etwas an. So, und dann komme ich da so vorbei mit, was ich anhatte, ne? C&A, Westbury. Nein, stimmt nicht ganz. Ne? Ich muss ja auch ein bisschen gucken, dass ich auch den Leuten einer von ihren bin. Ne? So, und dann laufe ich da lang und dann guckt er auf die Uhr und sagt, na, Herr Temoller, geht's schon nach Hause? Es war 19 Uhr, ne? Dann läuft er weiter. So, und die Botschaft war natürlich, Junge, wenn du hier Karriere machen willst, wie ich schon Karriere gemacht habe, gewichtig geworden bin, dann weißt du, wo die Reise lang geht. So, jetzt mache ich hier mal einen Punkt. Gewichtiges Auftreten. Ich definiere mich also über meinen Titel, über das Amt. So, und Männer sind nicht nur im Bereich Sexualität anfällig, auch in diesem Bereich massiv anfällig. Massiv. Naja, es ist so, dann hast du so viel Asche, dann läuft dir das Geld beim Laufen, ja, fällt dir schon auf der Straße und du bückst dich schon gar nicht mehr. Es geht dann nur noch um die Visitenkarte, was da draufsteht. Also das ist da auch eine Gefahr. Ich habe Gewicht hier. So, und meine Frage ist natürlich auch, wie sieht denn das eigentlich in der Kirche aus? Sind das andere Männer, andere Frauen? Gibt es auch bei Frauen. Paulus war ein Apostel Christi, ist da nicht ein gewichtiges Auftreten angemessen? Wenn du jetzt ein internationaler Apostel bist oder Prophet, rumtingelst, kommst du in die eine Gemeinde und die andere Gemeinde. Na, Freunde? Ja, das sagt man nicht so direkt. Aber manchmal könnte das eine Haltung sein. Also ich durfte das schon mal erleben. Also Paulus sagt hier ganz klar, nein, genau das ist es nicht. So, in unserer Gemeinde könnte man vielleicht sagen, ich bin hier ein Leiter. Wir wollen ja heute auch Diakonatsleiter bestätigen. Ich bin hier wer? Ja, und jetzt habe ich hier was in Klammern gesetzt, weil ich gar nicht so genau weiß, ob ich das sagen soll. Ich sag's mal. Und nun, ja, und so ist das manchmal. Auf diesem ersten Stock nochmal, eigentlich was derjenige wollte, das habe ich häufiger erlebt, ist, dass Frank jetzt die Hacken klackt. Ja, die Hacken klacken, nenne ich das mal. Das war auch schon, wenn ich unten war, bei den Operativen, hin und wieder hat sich da auch mal einer von oben runtergefunden und ist mal unten lang gelaufen. So, und wenn ich dann gerade ja, angekommen war und habe sofort irgendwie eine obere Führungskraft kennengelernt oder einen, mein direkter Chef, ja, der mochte das denn auch. Das erste war halt, ich bin Chef, du bist Frank. Und ja, und eigentlich war das jetzt so, ich stelle mich mal hier hin. Also für alle, die das jetzt sich anhören im Internet, man könnte dieses Geräusch mal nachmachen und mit den Hacken, mit den, ja, wenn man so Lederschuhe anhat, die mal zusammenschlagen. Ja, das heißt, lass die Hacken klacken. Und das wollte er sehen, auch bei mir. So, natürlich nicht, indem ich das direkt mache, sondern in der Haltung. Den Gefallen habe ich ihm nicht getan, aber das hat dann wieder zu einigen Gesprächen geführt. Also besser ist, man macht es teilweise, wenn man ein ruhiges Leben haben möchte. So, weltliche Leiter, worum geht's? Primär darum, kann darum gehen, muss auch nicht. Ich möchte es nicht verallgemeinern. Das ist ja nur, wie ich das kennengelernt habe. Es gibt auch Leute, die das anders machen, aber die haben es auch nicht so einfach. Zumal, wenn du jetzt als Christ in dieser Szene bist. Das hat schon was. Das kannst du nur überleben, wenn Gott dich wirklich da reinstellt. Für mich sind christliche Führungskräfte Missionare. Absolut. Ja, die werden versucht, wo es auch nur eben geht. Also, Applaus, Lob, das möchte man dann schon haben. So, und dann komme ich zu einem dritten Merkmal, was dieser Text angesprochen hat, eines weltlichen Leiters. Ja, in Vers 6, ich suche die Ehre von Menschen. Und das ist interessant, es geht jetzt nicht darum, wenn man was gut gemacht hat, dass man jetzt Lob bekommt, dass jetzt jemand zu mir kommt oder zu euch kommt und sagt, du, das hast du super gemacht. Das ist nicht der Punkt, sondern ist der Punkt, dass ich selber Ehre suche. Das sagt Paulus hier, ich suche Ehre von Menschen. Und diese Ehre von Menschen zu suchen, das sitzt ganz tief in uns. Dieses Streben ist auch eine große Gefahr im geistlichen Dienst. Irgendwann führt es dann meistens zum Fall, zum großen Knall. Da alle Gaben von Gott zugeteilt werden, was ihr bekommen habt, was ich bekommen habe, ist er auch derjenige, dem diese Ehre gebührt in der Kirche und nicht uns. Also die Gnadengaben oder wenn man in einem Leitungsamt eingesetzt wird, dient zur Auferbauung von anderen. Es dient nicht für mich. Kein Christ ist gegen die Versuchung des geistlichen Stolzes immun, nicht einer. Gefährlich wird es meistens dann, wenn es erfolgreich wird, wenn eine Gemeinde sich ausbreitet, wenn eine Gemeinde wächst, dann kommt meistens diese Gefahr ins Spiel, da muss man aufpassen. So, aber wie geht Gott damit um? Ganz einfach, er lässt zu, dass du genau in diesem Bereich der Ehre verletzt wirst. Das ist gut. Er lässt Verletzungen zu. So, und wenn du dich gerade verletzt fühlst, dann frage dich doch mal, ob du vielleicht in deiner Ehre verletzt worden bist. War das der Punkt? Vielleicht kannst du auch dann beten, Herr, es geht nicht um mich, dir allein sei alle Ehre. Der weltliche Christ, so will ich es mal nennen, oder der weltliche Leiter wird dieses Gebet nicht mit seinem ganzen Herzen beten können. Das ist unmöglich. Wenn eigentlich in meinem Herzen ist, ich möchte Ehre und Applaus und Lob bekommen, und jetzt soll ich davon abtreten, soll mich auch noch verletzen lassen? Nee. Und dann schmeißt man die Brocken hin. Und genau das hat Paulus, Silvanus und Timotheus nicht gemacht. Paulus musste sogar im Timotheusbrief Timotheus noch mehr ermutigen und sagen, er trage Leid. Schmeißt die Brocken nicht hin. Ja, jetzt hast du auch schon körperliche Probleme mit deinem Magen. Kann ich verstehen. Ob die Empfehlung mit dem Wein so gut war, ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber diese Empfehlung hat Timotheus dann bekommen. Vielleicht ist das ja was Gutes für den Magen. So, was ist bei einem geistlichen Leiter anders? Paulus, Silvanus und Timotheus sind eben nicht gewichtig aufgetreten, obwohl sie es hätten können. Haben nicht ihre Visitenkarte hingelegt, wo dann irgendwas draufsteht. Apostelfreunde, habt ihr hier noch einen? Habt ihr nicht? Also hacken, klacken. Nein, sondern zart. Das soll ein geistlicher Leiter sein. Zart. Das sind Waschlappen. Hätte man mir damals in der Industrie gesagt. Frank, du willst zart sein. Wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, so willst du mit den Leuten umgehen? Waschlappen. Das sagt Paulus hier von sich. Ein geistlicher Leiter ist also ein Gebender. Einer, der sich um das Wohl seiner Kinder sorgt, und sie pflegt. Hammer. Wir lesen in Vers 8 Elberfelder Übersetzung. So in Liebe zu euch hingezogen, zu den Thessalonichern, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Also nicht nur Wortverkündigung, sondern unser ganzes Leben. Die gute Nachricht übersetzt ist ein bisschen anders. Da heißt es, ich hatte eine solche Zuneigung zu euch, dass ich bereit war, nicht nur Gottes gute Nachricht mit euch zu teilen, sondern auch mein eigenes Leben. So lieb habe ich euch gewonnen. Das ist der Hammer. Aber das hat eine Kraft. Wenn Menschen wissen, sie werden tatsächlich geliebt. Wenn Menschen fühlen, da ist einer, der hat was, was ich alles studiert und was, was ich für Orden. Ja, ich habe mir im Internet YouTube auch noch mal ein Video zu angeguckt. Der General, kennt er das? Gab es früher mal so eine Werbung von so einem Putzmittel, ne? Schon ganz lange her, wer es noch kennt. Dann nimmt die so eine Flasche in die Hand und auf einmal kommen die ganzen Orden, ne? Nein, der eine und andere von uns hat viele Orden hier in der Gemeinde. Aber die dürfen wir in der Gemeinde ablegen. Die brauchen wir ja nicht. Hier kommt Liebe, Zuneigung rüber. Der Exeget Werner de Boer schreibt genau zu diesem Vers Folgendes. Und das ist wichtig, ich glaube auch für uns als Gemeinde, weil wir wollen ja im Bereich Evangelisation vorwärts kommen. Wir wollen Menschen einladen zum Glauben. So, und dieser Mann schreibt, keine Mission, keine Evangelisation, keine Gemeindearbeit kann gelingen, wenn sich nicht dies Wunder ereignet, und das ist ein Wunder, fremde Menschen wie die Thessalonicher werden Geliebte für uns. Und wir werden herzlich zu ihnen hingezogen. Diese Liebe zeigt sich auch in Vers 11, Vers 12, ja, von diesem Kapitel 2, Vers 11 und 12, wo jetzt hier nicht nur von der Mutter gesprochen wird, und letztendlich ist es ja ein Bild von Gott. Letztendlich, was hier Paulus, Silvanus, Timotheus von sich hier schreiben, das ist ja Gott. Gott geht so mit Menschen um. Aber jetzt kommt nicht nur die Mutter, jetzt kommt das Bild des Vaters. Und zwar des besorgten Vaters. Und da ist es in dem Text, der ermahnt. Ja, im Griechischen steht da was vom Paraklet, also letztendlich heißt es auch ein Trösten. Also der ermahnt und tröstet. So wird auch der Heilige Geist genannt. Und jedes einzelne Kind, das auch interessant, im Blick hat. Es geht um jeden Einzelnen. Und das als Apostel. Ich finde das der Hammer. Und zwar nicht nur im Blick hat, sondern dass es gottgemäß lebt. Dafür hat sich Paulus, dafür haben sich die Apostel aufgerieben. Bis in den Tod. Dafür ist Christus ans Kreuz gegangen. Jeden Einzelnen. Und kein Aufgeben. Kein Aufgeben. Leid annehmen, sich schlagen lassen. Wo du eigentlich das Gute wolltest. Vielleicht habt ihr das mit euren eigenen Kindern auch schon mal erlebt. Du wolltest das Gute. Es kam aber nicht gut an. Geistliche Leiterschaft bedeutet also, Vater und Mutter für andere zu sein. Es ist also nicht nur die Predigt, möchte es nochmal wiederholen, der guten Nachricht, so wichtig die Wortverkündigung ist. Der Dienst für Jesus Christus beinhaltet unser ganzes Leben. Unser ganzes Wesen, unser ganzes Leben. Und dies ist aller Mühe und Beschwerden wert. Das schreibt Paulus da auch noch in diesem Thessalonicher Brief. Dass sie sich abgemüht haben. Dass sie niemand zur Last gefallen sind. Dass sie Tag und Nacht gearbeitet haben. Ich habe mehr gearbeitet als ihr alle, sagt Paulus sogar. Der weltliche Leiter ist im Kern seines Wesens egozentrisch. Auf sich gerichtet. Und so funktionieren auch Unternehmen. Ja, es gibt zum Beispiel Unternehmensziele, wo die Sache hingehen soll. Dieses Ziel lässt sich nie erreichen, wenn du nicht sofort in dieser Zielerreichung was reinschreibst, nämlich, lieber Leiter, wenn du das machst, was wir dir hier sagen, dann bekommst du. Dann bekommst du das Auto, dann bekommst du das Geld, die Tantiemen, dann bekommst du. Also der sogenannte Missionsbefehl, das Missionsstatement im großen Unternehmen, funktioniert nur dann, wenn jeder Einzelne davon jetzt was hat. Also ohne Egozentrik läuft das nicht. Und so geht es auch nicht um das Unternehmensziel, es geht um mich. Wenn ich das jetzt mache, dann komme ich jetzt von 100.000 auf 200.000 oder 300.000 Jahresgehalt. Wenn ich das jetzt mache, dann muss ich nicht einen popeligen Einser fahren, sondern vielleicht ein X5. oder was auch immer. So, also der weltliche Leiter ist im Kern seines Wesens egozentrisch und so muss es dann auch angegangen werden, dass ein Unternehmen funktioniert. Der geistliche Leiter ist christozentrisch. Das ist komplett anders. Eine komplett andere Welt, wenn wir sie denn leben wollen. Er liebt das, was Christus liebt. Er tut das, was Christus tut. Wenn du eine Leitungsfunktion in dieser Gemeinde ausübst, frage dich doch immer mal wieder, ich bin da mittendrin in dieser Predigt, ihr Lieben. Mittendrin. Ist der Fokus Ego, mein Fokus Ego oder christozentrisch? Was ist die Motivation deines und meines Handels? Und lasst uns gegenseitig ermutigen. Ja, wir werden da immer mal wieder reinfallen, dessen bin ich mir bewusst. Ja, geistliche Väter und Mütter zu werden, für die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, hier in der Gemeinde und darüber hinaus. Und ihr lieben zukünftigen Diakonatsleiter und Leiterinnen, Gott wird euch ausstatten mit allem, was ihr braucht und euch dabei helfen. Wenn ihr verletzt werdet, nehmt das an. Es ist gut. Amen.